ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Chris in Aachen ist Urologe, ich bin Jochen und sitze in Hamburg und bin ja sowas wie eine Art Journalist. Wir sind zweistellig, Chris. Folge 10.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja.
Kaum zu glauben.
Und wir hätten, oder du hättest, glaube ich, Geschichten für vierstellige Folgen.
Ja, also ich sammle ja auch und ich kriege gerade richtig Spaß daran.
heute geht es um das große Thema, was junge Männer zum Urologen führt. Bevor wir da reinschlüpfen, will ich nochmal ganz kurz auf die letzten Folgen oder auf die letzte Folge gucken. Da haben wir ja unter anderem über die intelligente Toilette gesprochen. Ja.
Ja.
Und da hattest du gesagt, ja, ich mache mich da nochmal schlau, ich finde da nochmal raus, wie weit denn die Technik heute ist. Jetzt möchte ich das mal, ist wieder in der Schule so abfragen.
Hab ich auch meine Hausaufgabe. Hast du denn auch, lieber Jochen, wir hatten nämlich zwei Fragen offen.
Oh.
Hast du denn auch recherchiert, ja, wie viel Kalorien Sex im Vergleich zum Joggen verbraucht?
Ich habe mich auf dich verlassen. Ich wollte beim Nachbarn abschreiben.
Ja, okay. Schreibst du bei mir ab. Also ich habe es dann nachgeguckt. Man verbrennt 4 Kalorien pro Minute. Und zwar sowohl beim Sex als auch beim Joggen. So ein langsames Tempo, 6 Minuten 20 pro Kilometer. So flottes Traben, langsames Joggen ist etwa vom Kalorienverbrauch her wie eine sexuelle Aktivität. Aber da gibt es ja auch sicherlich
Unterschiede. Ne?
Also Unterschiede.
Ich mein, der eine verbraucht vielleicht 50 Kalorien und der andere verbraucht vielleicht nur ein halbes, ne?
Genau.
Übrigens, verbrauchen denn auch Männer und Frauen gleichermaßen Kalorien, wäre meine nächste Frage. Die Hausaufgabe für nächste Woche sozusagen.
Jochen.
Okay.
Ich habe mich ja 10 Folgen lang wirklich gemocht. Ja, aber,
ja. 4 Kalorien.
Ist okay, ich nehme jede deine Anregung auf.
Ja. 4 Kalorien.
Wie war jetzt die andere Frage? Ach ja, die intelligente Toilette.
Intelligente Toilette.
Da waren wir ja drauf gekommen, weil wir ja ein bisschen über so Telemedizin gesprochen hatten. Und dann war mir ja in Erinnerung gekommen, dass ich irgendwas gelesen hatte von einer Toilette, die Körperausscheidungen misst und dann schon in die Cloud schickt sozusagen. Und da habe ich mal, da gibt es eine Machbarkeitsstudie, die da aus Stanford, die da gemacht wurde, um erstmal nur zu gucken, ob sowas prinzipiell geht. Und da war das so, dass erstmal die Erkennung, also wie kann man überhaupt erkennen, wer da auf dieser Toilette sitzt? Und zwar ist das, gibt es da zwei Erkennungsmethoden. Einmal der Fingerabdruck auf der Spülung, ne? Also praktisch wie hier, wie nennt man das denn? Fingerprint-ID?
Fingerprint, ja.
Ja, ja? Aber es gibt tatsächlich auch SID, also eine sozusagen so wie Face-ID gibt es dann auch die Erkennung des Popos. Genau, genau. Also so kann man dann denjenigen praktisch identifizieren, der auf der intelligenten Toilette sitzt. Und es gab eine Umfrage bei 300 Personen. Davon konnten sich 15% mit dieser Idee sehr gut anfreunden. Und ein Drittel konnte sich einigermaßen mit der Idee anfreunden. Sodass am Schluss 21 Freiwillige tatsächlich dann an dieser Studie teilgenommen haben. Und es wurden verschiedene Dinge gemessen. Also es wurde der Urin untersucht mit Teststreifen. Also man hat praktisch über einen Teststreifen gepinkelt und die Stärke des Harnstrahls wurde gemessen. Ja. Und der Stuhl wurde analysiert. Der wurde nämlich die Form, also er wurde fotografiert und mit Bildern verglichen.
Mit und Bildern verglichen? Also, okay.
Ja. Na, da wurden also aus Google extrahierte Bilder der Hinterlassenschaften von unterschiedlichen Personen, wurden von zertifizierten Koloproktologen, also das sind die Ärzte, die sich mit sowas befassen, wurden dann eingeordnet in verschiedene, sagen wir mal, ja, nicht Krankheiten kann man ja nicht sagen, aber Beschreibungen dieses, ne? Und so hatten die praktisch Referenzbilder und konnten dann diese Bilder des Stuhls mit diesen Referenzbildern vergleichen. Und das hatte zumindest, sagen wir mal, so eine Trefferquote auf dem Niveau von guten Medizinstudenten. Ne? Also das war schon reproduzierbar, sagen wir es mal so. Das war ja erstmal nur eine Machbarkeitsstudie. Mhm. Aber viel, ja.
Das bedeutet irgendwann werden wir so eine Toilette bekommen wahrscheinlich, wenn das alles noch ausgereift ist und die Forscher weiter forschen und wahrscheinlich zuerst in Japan.
Also es klingt ja jetzt irgendwie total lustig irgendwie, ne, dass das sowas gibt, aber der Gedanke dahinter, der ist ja nicht so doof, weil wie kommt man sonst so gut an Materialien aus dem Körperinneren, also insbesondere Urin, wird dann ganz leicht untersucht auf Blutbeimengungen, also rote Blutzellen, auf weiße Blutzellen, Entzündungszellen, auf Leberabbaustoffe wie Bilirubin oder Urobilinogen, Eiweißbeimengungen, Stoffwechselprodukte, Zucker, Säuremessung, also pH-Wertmessung im Urin. Also man kann ja tatsächlich im Urin sehr, sehr, sehr viel ablesen. Und das ist ja eine ganz intelligente Sache.
Das heißt, man hat jeden Morgen kriegt man so einen Gesundheitscheck oder wann man auch immer auf Toilette gehen muss. Also zumindest einen groben.
Einen groben, genau. Und man kann also sehr früh Blut im Urin erkennen, also beispielsweise Frühsymptom von Blasentumoren. Man kann Entzündungen frühzeitig erkennen. Man kann Nierenfilterstörungen beispielsweise erkennen. Also ist das vom Gedanken her, finde ich das sehr schlüssig, ne? Weil sonst geht man einmal im Jahr zur Vorsorge, ne? Dann guckt der Arzt den Urin nach und sagt, ja, ihr Urin ist in Ordnung, kommen Sie in einem Jahr wieder. Und meistens guckt dann in der Zwischenzeit niemand den Urin nach. Ja. Mhm. Und wenn das jetzt, das ist ja eine Art von, sagen wir mal, eine Variante der künstlichen Intelligenz, die da verwendet wird. Es wird also einfach, werden diese Daten, insbesondere jetzt zum Beispiel bei dem Stuhl, werden mit großen, also mit Big Data verglichen und dann werden daraus Erfahrungsreferenzwerte gezogen. Ne? Und das, ja.
Glaubst du, das wird irgendwann hier Thema sein, beziehungsweise es wird hier bei uns solche so Toiletten angeboten werden? Und wenn das alles so, glaubst du, dass die Deutschen für sowas empfänglich werden?
Ja, du siehst ja schon bei der Machbarkeitsstudie, dass nur 15% von der Idee direkt begeistert waren. Ja.
Ja.
Also, ne, ja, was in der Schüssel landet, in verschlüsselter Form in eine Cloud schickt, also das muss man sich, glaube ich, verschlüsselt sozusagen.
Aber vielleicht ist es ja auch einfach so, man will ja vielleicht auch gar nicht immer total kontrolliert werden und total gesundheitlich gescannt werden. Da lebt man ja jeden Tag, guckt man auf irgendwelche Werte und dann guckt man. Ich glaube, so ein unbefreites Leben ist doch auch dann auch schöner. Dann merkt der Arzt es vielleicht ein bisschen später, aber jeden Tag auf seine Gesundheitswerte zu achten, ist, glaube ich, auch irre.
Ja, man achtet ja nicht drauf. Man gibt es ja einfach nur verschüsselt in die Cloud. Ja. Und naja, in meinem Prinzip, so wie ich eben sagte, jemand, der einmal im Jahr zur Vorsorge geht, der lässt ja im Prinzip nichts anderes machen, außer dass er es halt, sagen wir mal, in der Arztpraxis nachgucken lässt, ne? Und wenn man das sozusagen kontinuierlich protokolliert, aus ärztlicher Sicht finde ich die Idee gut. Ja, aber ich gebe dir recht und es gibt ja natürlich auch noch andere Sachen. Man könnte zum Beispiel auch auf illegale Drogen scannen, auf sexuell übertragbare Krankheiten.
Ah, das heißt, hinterher bei der Verkehrskontrolle irgendwann wird gesagt, setzen Sie sich mal hier auf unsere Toilette.
Nee, oder die Polizei guckt einfach, Sie haben gestern, ich sehe das hier in Ihrer Cloud.
Oh Gott. Ach ja, stimmt. Ja gut, das ist dann eine Sache des Datenschutzes am Ende.
Man kann das natürlich wieder beliebig weiterspinnen. Ne?
Ja.
Ja.
Lass uns Lass uns mal durchatmen.
Hast du genug? wir sind ja auch Visionär hier in unserem Podcast. Ne?
Absolut. Und unsere Vision ist ja, dass, oder deine vor allen Dingen ist ja, dass sich vor allen Dingen auch junge Männer früher mal beim Urologen melden und sagen, hallo, ich gehe zum ersten Mal, ne? Also grundsätzlich, oder?
Ja, eigentlich ist das Umgekehrte, das heute, das Ansinnen des heutigen Podcasts oder der heutigen Folge. Denn wir haben ja, das geht ja heute auch darum, dass junge Männer auch mit Normalbefunden häufig zu uns kommen und einfach Sachen abfragen und sich dann absegnen lassen. Und da ist man natürlich als Facharzt manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also man hat dann gerade den Patienten mit dem schwerwiegenden Prostatakrebs behandelt und dann geht man in den nächsten Raum und dann kommt dann ein junger Mann, der einfach nur fragt, ist mein Penis normal groß, ja. Deshalb da ist das oft so eine Diskrepanz, wo man dann als Facharzt denkt, naja, muss das jetzt sein? Und wenn man allein durch Informationen, so wie wir es jetzt im Podcast machen, schon viele, sagen wir mal, Unsicherheiten nehmen kann, dann ist das natürlich auch ja, eine Aufklärungsarbeit, die man leisten kann. Und vielleicht kann man auch damit so ein bisschen die Arztpraxen entlasten, ja. Aber trotzdem, klar, jeder junge Mann, der sich irgendwo, sagen wir mal, unsicher fühlt oder was Auffälliges, vermeintlich Auffälliges an sich entdeckt hat, sollte natürlich das auch beim Facharzt nachgucken lassen, klar. Nur manche Sachen kann man vielleicht auch schon vorher sagen, ist jetzt nicht so dramatisch und fällt noch in den Bereich normal.
Und da wir Folge 10 sind, geht es bei uns diesmal um die 10 Normalbefunde, die Jungs zum Urologen führen, da kommen wir gleich zu. Vorher würde ich doch noch bitten, dass wir eine Quizfrage, dass ich eine Quizfrage gestellt
bekomme. Ach du Schreck.
Ja.
Quizfrage. Ja, wir sind ja noch beim weitestgehend beim Thema Potenz. Wir machen jetzt so langsam den Schwenk. Okay, lass mal überlegen. Dann sag mir doch mal, Jochen, wie viel Ejakulation hat ein Mann im Leben?
Wie viele Ejakulationen hat ein Mann im Leben? Jetzt direkte Nachfrage. Nö. Ab wann, ich muss ja rechnen, ich muss ja eine Zeitspanne, ab da geht's los, bis da kann man haben, so im Schnitt. So. Wann kann man denn die erste haben? Was ist der früheste Zeitpunkt oder wann haben es die meisten?
Ja, mit Beginn der Pubertät, also 11, 12, da kann das schon mal losgehen, aber ne? Aber so mit 14, 15 nehmen die dann schon ein bisschen Fahrt auf, die Jungs.
Okay. Und wann ist Schluss? Kann man auch
mit Ende, 90? Ende offen, also, ne?
Ende ja, offen?
Ende offen.
Ah, okay. Ja, okay, Ende dann ist offen. Kein Schluss. Dann lass ich erst, ja, dann ist es doch klar. Okay, dann sind es 10 einem Sinn und 400. Also ich glaube, im Jahr sind das bestimmt 200. Naja, 200 im Jahr mal 60.
Warte mal, ich hole mir auch mal einen Stift hier.
Okay. 200 mal 60. Also das ist 12.000. Also ich sag 10.000.
Du sagst 10.000. Okay.
Das ist ganz schön viel.
Wir lösen am Schluss auf, oder?
Ja. Ja. 10.000.
Warte mal, schreib mir mal deine
10.000. Das hört sich ganz schön viel an. Ich bleib dabei. Okay.
Bleibst dabei. Alles klar.
So.
Gut. Dann können wir jetzt ins Thema einsteigen, oder?
Ja, gerne. Ich habe es eben gesagt, es geht um 10 Normalbefunde, die Jungs zum Urologen führen. Da würde ich direkt eins mal äußern. Mein Verdacht ist natürlich, worum es ja bei vielen geht, ist er groß genug? Das haben wir ja schon besprochen.
Genau, aber das ist eigentlich das Häufigste, was die Jungs zu uns führt, die Penisgröße. Das haben wir ja, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge schon ausführlich besprochen, dass es da auch eine große Variabilität gibt. Und wie soll man das nochmal zusammenfassen? Vielleicht aus Männersicht, wir nehmen bei Frauen ja auch hin, dass die Form und Größe der Brust sehr stark variiert. Aber bei der Penisgröße, da sind wir nicht bereit, eine Schwankungsbreite zu akzeptieren, sondern da muss man mal mindestens im Mittelfeld liegen, am besten drüber. Ja? Genau. Und das, aber wie gesagt, da gab es ja eine ganze Folge zu, das haken wir jetzt einfach ab. Aber das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ein junger Mann Termin beim Urologen macht. Genau. Hast du noch eine Idee?
Naja, also was glaube ich typisch ist, ich komme immer zu früh. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, aber das wäre jetzt, was mir spontan von anderen Leuten erzählt wird.
Ja, genau. Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das haben wir auch ganz oben auf unserer Liste, weil da kamen auch schon die ersten Höreranfragen, dass wir dazu was machen. Aber ich kann vielleicht auch nochmal an der Stelle schon mal sagen, was denkst du denn, wie lange so ein durchschnittlicher Geschlechtsverkehr dauert in Deutschland?
6:30.
Ja, sehr, sehr gut. Also es liegt bei zwischen 4 und 6 Minuten.
Oh,
aber ehrlich? die Variabilität ist auch hier sehr hoch, von 1 Minute bis 44 Minuten waren jetzt so in diesen Studien, ja, die es da so gibt. Aber im Schnitt 4 bis 6 Minuten. Fertig.
Okay.
Na, also da sollte man, kann man, mit so einer Information kann man vielleicht auch schon mal viele beruhigen, ne, die vielleicht aus Medien anderes vermuten. Ne? Und aber trotzdem ist der vorzeitige Samenerguss ein ernstzunehmendes Thema und das werden wir auch nochmal ganz ausführlich uns zur Brust nehmen. Mhm. Super. Das war der Nummer 2. Noch eine Idee?
Ich kann mir vorstellen, dass viele, vielleicht sehr junge Jungs sagen, meine Eltern haben gesagt, dass das, was ich mit meinem Penis mache, vielleicht nicht so toll ist. So, das ist das denn masturbieren? Ist das schlimm oder schlecht oder ist das, bin ich jetzt krank oder so?
Okay.
Oder mache ich es zu häufig?
Ja, okay. Nee, das gibt's auch, dass also Jungs dann nach der normalen Masturbationsfrequenz oder so fragen. Ist eher selten, aber auch da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Da gibt's also kaum Daten zu. Man sagt so bis 25 ist so 10-mal im Monat normal, ja, aber da gibt's kein normal und unnormal. Ah, da fällt mir gerade ein, da können wir an der Stelle, können wir auch schon mein heutiges Pipipedia-Wort einfügen.
Okay, gerne.
Und zwar habe ich in diese Woche im WDR 5 habe ich so ein ganz interessantes, oder war es letzte Woche, Interview gehört mit dem Chefredakteur des Ärzteblattes. Und der hat über ein Wort gesprochen, das fand ich faszinierend, weil es erstens schon mal super schlau klingt, ne? Aber was ganz Einfaches eigentlich beschreibt, und zwar ist das die Ambiguitätstoleranz.
Ambiguitätstoleranz.
Hast du eine Idee,
was das ist? Ja, wir waren ja gerade bei der...
Ist kein medizinischer Begriff, kann ich schon mal sagen. Also ist eigentlich ein allgemeiner Begriff, aber passt gerade ganz gut.
Wir waren bei der Masturbationsfrequenz, glaube ich, ne? Und gehen jetzt zur Ambiguitätstoleranz. Also dann ist es doch eine Toleranz, was? Ich habe keine Ahnung.
Also genau, die Ambiguität bedeutet Uneindeutigkeit. Also da haben wir in der Medizin ja praktisch, habe ich ja bei jedem Patienten damit zu kämpfen. Ne? Dass ich also, ein Patient möchte immer eine Ja-Nein-Antwort haben. Wenn ich eine Zyste im Ultraschall sehe, ist die schlimm? Ja, nein. Da kann ich dann Nein sagen. Ja? Oder wenn ich eine Prostatavergrößerung im Ultraschall sehe, ist das schlimm? Ja, nein. Und Unambiguität heißt uneindeutig. Also es gibt natürlich Situationen, da kann ich das nicht beantworten. Oder jetzt Corona-Zeiten. Ne? Wie infektiös ist dieses Virus? Wer überträgt es? Sind Kinder ansteckender als all diese Fragen? Das sind uneindeutige, da können wir derzeit keine klaren Antworten zu geben. Und die einen Menschen können mit solchen Uneindeutigkeiten besser umgehen, können das besser tolerieren. Und andere werden dann schier verrückt, wenn irgendwas unklar bleibt. Und gerade, was wir heute besprechen, Normalbefunde, die Jungs aber trotzdem zum Urologen führen, da hat man manchmal das Gefühl, die Ambiguitätstoleranz ist da nicht so hoch. Also man braucht eine Eindeutigkeit. Und die versuchen wir dann zu vermitteln.
Mhm. Okay, das war unser Pipipedia. Ich kann dieses Wort noch nicht mal aussprechen.
Ambiguitätstoleranz. Ist auch kein echtes Pipipedia-Wort, aber hat mich irgendwie die Woche, habe ich da 2-3 Mal drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, das nehmen wir jetzt heute mal als unser Pipipedia-Begriff für diesmal.
Für alle Podcast-Hörer, es gibt übrigens ja auch die Shownotes und da gibt es natürlich auch alle Informationen zu dem, was wir hier besprechen und recherchierte Nachweise nochmal in Schriftform. Also da kann man alles nochmal nachlesen, ne? Großteil.
Ja. Ja, genau. Also die Fakten, die wir hier so präsentieren, insbesondere wenn es mit Zahlen unterfüttert ist, das tue ich dann in die Shownotes rein, damit man das auch nochmal nachlesen kann.
Gut.
Wie viel haben wir?
Ich glaube 4, ne? Hatten wir.
Penisgröße 2 bis 3.
3.
Okay. Also ich kann ja eins mal sagen, im Prinzip ist es oft einfach Angst und Unsicherheit. Ne? Welche Krankheiten werden beim Geschlechtsverkehr übertragen, beim Küssen? Ist bei mir anatomisch alles in Ordnung, funktionell alles in Ordnung? Einfach eine gewisse Angst und Unsicherheit können wir eigentlich mal als Nummer 4 verbuchen. Ja, und bei der Anatomie ist es oft auch eine Penisverkrümmung, die den Jungs Sorgen macht, ne? Die dann einfach denken, mein Penis hat eine gewisse Biegung und da machen die sich Sorgen, ob das noch im normalen Rahmen ist. Und da sage ich dann eigentlich immer, alles, was noch einen Geschlechtsverkehr erlaubt, ist auch normal, ist eine Variante der Natur. Ne? Die Natur kennt keinen rechten Winkel.
Ja. Okay. Also okay. Das heißt, nochmal, du hast gesagt, alles, was den Geschlechtsverkehr erlaubt, ist okay.
Genau.
Es sei denn, man hat Probleme und.
Meistens sind das so, kann man durchaus so bis 30 oder sogar ein bisschen mehr Grad Verkrümmung. Meistens ist es ja kein Knick, sondern eine Biegung des Penis, kann man tolerieren. Ja, also es ist extrem selten, gerade im jungen Alter, dass da eine Verbiegung so oder eine Verkrümmung so stark ist, dass man da was tun muss. Also im Prinzip gibt es das nur bei Männern jenseits der 50, 60, weil es da eine Erkrankung gibt, die wir auch noch besprechen müssen, die zu Vernarbungen im Schwellkörper führt und die dann wiederum eine Verkrümmung nach sich zieht. Ansonsten, ja, ist das naturgegeben, ja.
Dann hätte ich einen Punkt, es geht da ums Sperma. Ich glaube natürlich, dass gerade bei so einem Thema Fruchtbarkeit, das wahrscheinlich wichtig ist, wie viel produziere ich denn eigentlich so?
Genau, Spermamenge ist eine häufige Frage. Da kann man immer so sagen, ja, Teelöffel voll. Ne? Das ist so normale 2 bis 5 Milliliter, wenn man es in Zahlen ausdrücken will. Auch da gibt es natürlich je nach Frequenz große Variationen. Aber häufiger als nach der Spermamenge wird nach dem sogenannten Lusttropfen, also dem Präejakulat, gefragt. Also manche haben da so eine richtige vermehrten Ausfluss von so einem Präejakulat. Das ist kein Sperma, ne? Das ist also ein Ejakulat oder ein Sekret aus ganz anderen Drüsen. Die liegen auch unterhalb oder im Beckenboden direkt unterhalb der Prostata. Die geben also praktisch vor dem Samenerguss einfach so ein bisschen Seife auf die Rutsche. Ne?
Was? Also Seife.
Ja, Seife auf die Rutsche, sehr gut. Damit das alles schon so ein bisschen vorbereitet wird. Und da gibt es häufiger Fragen zu. Und die Frage natürlich auch, kann man ohne Samenerguss einen Samenstau entwickeln? Ja, das ist auch so, wenn man beim Thema Thema Sperma bleibt, ist das auch noch so eine häufige Frage.
Und deine Antwort ist dann immer?
Nein. Gibt es nicht. Ne? Also entweder stößt der Körper das unwillkürlich aus oder er baut es einfach ab wie ein Bluterguss unter der Haut. Ne? Aber es gibt jetzt nicht das Anschwellen der Hoden. Ne? Es gibt mal so ein bisschen Spannungsgefühl im Nebenhoden, wenn über viele Tage kein Samenerguss erfolgt, aber einen richtigen Samenstau, wie man sich das so vorstellt, den gibt es eigentlich nicht.
Es ist jetzt vielleicht ein total blöder Vergleich. Ich meine, warum ist es da möglich, dass es abgebaut wird, aber Kühe müssen jeden Tag gemolken werden? Oder spätestens
nach irgendwann. Warum ist das ja kein Samen, was man bei den Kühen
hat? Das ist schon klar, aber warum kann die natürlich sagen, okay, das wird dann auch abgebaut, dann kannst du es wieder gut, eine.
Aber das ist jetzt die Frage, die musst du jetzt recherchieren.
Die recherchiere ich bis zum nächsten Mal.
Weil, dass du mir ja immer die Hausaufgaben aufgibst, ja, und dann oberlehrermäßig mich abfragst beim nächsten Mal. Das muss ich noch ändern, mein Freund.
Ich notiere das mal.
Ja, notierst du mal. Ich notiere es auch mal. Ich weiß nämlich genau, wie es läuft.
Unabhängig davon, dass dieser Vergleich natürlich völlig bescheuert war, aber ist mir gerade so spontan eingefallen.
Trotzdem interessant. Kühe, Milch, Abbau. Also, was passiert, wenn man eine Kuh nicht melkt?
Ja.
Milchstau. So,
okay. Was haben wir noch bei den Normalbefunden?
Häufig, ganz, ganz häufig ist die Frage nach diesen Hornzipfeln am Eichelkranz. Also unterhalb des Eichelkranz gibt es so kleine weiße Punkte. Und die können so dreieckförmig zipflig werden. Und wachsen eigentlich in der Pubertät unter Testosteroneinfluss, werden die so ein bisschen größer, aber auch hier gibt es eine große Spannbreite. Also es gibt Jungs, die haben das fast gar nicht. Das ist also alles ganz glatt. Und es gibt halt Jungs, die haben das ganz ausgeprägt. Also praktisch wie so ein, tja, wie so ein Kragen nochmal unterhalb der Eichel mit diesen weißen Hornzipfeln. Und da gibt es auch nur eine Antwort, kein Krankheitswert. Das ist also ein Normalbefund und das hat jeder, aber in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Und ja, das ist manchmal auch so ein bisschen schwer, das dann zu erklären. Und es gab da tatsächlich auch schon Jungs, die das dann beseitigt haben wollen. Man kann das theoretisch lasern, jeden einzelnen Hornzipfel. Aber das führt dann auch wieder zu Vernarbungen. Dann hat man halt hinterher statt so einem weißen Pünktchen halt eine weiße Narbe. Und das, also, würde ich von abraten, jedenfalls. Ja. Ah, und beim Thema weiße Punkte gibt's auch häufig noch die Fragen, also wenn man die Hodenhaut so ein bisschen glatt zieht, kommen die Haarwurzeln oft als weiße Punkte zum Vorschein. Und da Jungs sich sehr oft sehr gründlich rasieren und gründlich inspizieren, wird auch danach häufiger gefragt, ob das jetzt irgendwelche auffälligen Eiterpickel seien oder sonst was, sind einfach nur die Haarfollikel, also die Wurzeln, die Haarbälge der Skrotalhaut, also der Hodenhaut.
Also Jungs sind dafür bekannt, dass sie sich selber das oft untersuchen, oder?
Habe ich das falsch verstanden? Naja, zumindest, dass sie häufig Fragen dazu haben, ob das jetzt normal ist oder nicht. Okay. Ne? Das heißt also, man wird erstmal wird da gut rasiert und dann kommt ja irgendwas zutage und das wird dann inspiziert und ja. Und dann müssen wir das absegnen, dass es normal ist, genau.
Ist denn auch ein Beschneidungswunsch normal? Also
zunehmend, ja. Normal ist das nicht, aber nimmt tatsächlich zu. Ne? Also so wie man eigentlich die komplette Genitalrasur der Normalzustand ist, nimmt auch immer mehr der Wunsch zu, die Vorhaut loszuwerden aus kosmetischen oder hygienischen Erwägungen. Ne?
Was sagst du denen?
Also wenn das Erwachsene sind, jenseits des 18. Lebensjahres, können die natürlich über ihren Körper frei verfügen. Die können sich ja tätowieren, piercen, alles machen. Und wenn dieser Beschneidungswunsch stark ist und existiert, kann man das machen, aber ist natürlich keine Kassenleistung. Das ist eine Selbstzahlerleistung, weil es ja keine Krankheit ist, sondern es ist ein Wunsch, das durchführen zu lassen.
Aber ich meine, diese Haut hat doch einen Sinn. Ist das nicht wichtig, dass sie bleibt? Oder?
Man könnte eigentlich sagen, dass die Evolution die Vorhaut eigentlich nur vergessen hat, weil sie noch aus der Zeit kommt, wo man noch so mit Lendenschurz durchs Gestrüpp gegangen ist und dann die Eichel zu schützen. Aber tatsächlich gibt es auch hier wieder, kann ich dir auch wieder 10 Argumente nennen für eine Beschneidung, die angebracht werden, und 10 Argumente gegen eine Beschneidung. Also können wir da nochmal eine Jubiläumsfolge machen, wenn wir wieder nullen. Also vielleicht zur 20. oder 30. Folge machen wir mal Thema Beschneidungswunsch.
Okay. Ja. Kommen wir jetzt zu den.
Aber klar, ja. Das hat. Haben wir schon 10?
Ich glaube, ja.
Aber ich habe nicht mitgezählt. Ist ja egal. Was mir bei Normalbefunden bei Normalbefunden noch einfällt, sind, manchmal wird gefragt nach dunklen Verfärbungen. Also, dass die Haut jetzt nicht so ganz im Genitalbereich so ganz der Farbe entspricht, die man so an anderen Körperstellen hat. Also nicht so rosig, sondern eher so dunkel. Mhm. Und das kann man auch ganz gut erklären. Das liegt ebenfalls am Testosteroneinfluss, der so in der Pubertät besonders auf den Körper einwirkt. Und das sehen wir häufiger bei Sportlern, weil die in dem Bereich dann mehr so eine Wärmeeinwirkung haben und häufiger schwitzen, und Reibung spielt eine Rolle. Und dadurch ist der Genitalbereich häufiger dunkel pigmentiert als andere Hautstellen. Also auch das heißt,
je mehr ich reibe, desto dunkler wird's.
Grob gesagt ist das so, ja.
Okay.
Na, und Testosteron spielt eine Rolle. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu den auffälligen Befunden.
Ja, kannst du denn noch?
Ich?
Ja.
Ich kann immer. Okay, das können wir ja rausschneiden. Aber ist das nicht auch eine Antwort manchmal von Patienten, die sagen, die nicht zugeben wollen oder so, die einfach sagen, ich bin immer fähig.
Ja, doch, also ja, oder es gibt auch natürlich auch, kann mich an einen erinnern, der sagte, ich muss immer können. Also, ja, wieso denn? Ja, ich arbeite im HC-Business, hat er gesagt. Ja, was ist denn HC-Business?
HC? Human Controlling, keine Ahnung.
Nee, Hardcore. Das war ein Pornodarsteller einfach. Ah.
Ehrlich?
Ja. Oh. HC-Business. Okay. Kannte ich auch nicht.
Ich arbeite im HC-Business.
Und der, ja, der musste scheinbar andere Kriterien erfüllen. Keine Ahnung. Egal. Okay. So.
Ja. Fangen wir an.
Jetzt. Was? Wo sind wir denn? Bei den auffälligen Befunden.
Ja, das kann ich ja nicht. Das muss der Arzt selber. Das kann ich nicht einschätzen.
Muss ich referieren. Ja. Also am häufigsten ist einfach die Entzündung. Entzündung der Eichel und der Vorhaut. Und jetzt gut zuhören, weil das ist tatsächlich, diese Eichel- und Vorhautentzündung bei jungen Männern kommt am häufigsten durch übertriebene Hygiene.
Andersrum wäre jetzt meine Vermutung gewesen.
Genau.
Aber
und genau aus dieser Vermutung heraus macht man den Reflex, man betreibt noch mehr Hygiene. Ne? Also die Eichel rötet sich, ja, und dann kommt auch direkt Punkt 2, besonderer Geruch dazu, ja. Was macht man instinktiv? Eichel noch mehr intensiver mit Duschgel, was weiß ich, reinigen. Und man bewirkt damit, damit, dass die normalen Bakterien, die normale Hautflora zerstört wird und die Pilze überwuchern. Also das ist in der Regel ein Pilzbefall der Eichel und der inneren Vorhaut. Und aus diesem Teufelskreis kriegt man die Jungs nur ganz schwer wieder raus, weil das ist schwer beizubringen, dass man durch weniger Hygiene eine Entzündung bekämpfen kann.
Das ist aber kein Plädoyer für nicht jeden Tag duschen zum Beispiel, ne?
Ja, nee, smells like anderes. Teen Spirit, genau, nee.
Okay.
Also man sollte schon mit lauwarmem Wasser schon regelmäßig insbesondere diesen Vorhauttalg entfernen. Ne? Da können sich ja schon auch Bakterien sammeln und Entzündungen entstehen. Aber sagen wir mal 90% aus dem Bauch geschätzt aller Entzündungen, die wir sehen, entstehen durch übertriebene Hygiene.
Mhm. Gut. Guter Hinweis.
Also. Nehmen wir das und den Geruch dazu, haben wir schon 2 Punkte. Ich muss ja ein bisschen auch, ne, auf meine 10 kommen.
Eine Vermutung hätte ich noch, was bei diesen 10 auffälligen Befunden ist. Intimrasur würde mir da jetzt spontan einfallen.
Ja.
Und dann das, auch mit irgendwelche Folgen. Ne?
Genau. Ich sagte ja schon, dass das häufig sehr intensiv betrieben wird. Und gerade bei der Nassrasur werden oft, das geht dann so, dann wird irgendein Schaum oder irgendwas aufgetragen oder ganz heißes Wasser, dann quellen die Haare auf und auch die Haarwurzeln und dann wird das Haar praktisch mit der Nassrasur auf Hautniveau abgeschnitten und wenn das dann wieder abschwillt, also das Aufquellen zurückgeht, zieht sich praktisch das Haar unter Hautniveau zurück mit dem Abkühlen und wächst dann ein. Also man hat dann praktisch so eine eingewachsenes Haar oder so eine Haarwurzelentzündung durch die Rasur. Ja. Und entsteht dann halt so eine Fläche von kleinen roten Punkten, wenn man das sehr intensiv betreibt. Und die können sich richtig entzünden und dann landen die dann letztlich bei uns, die Jungs. Deshalb immer die Empfehlung an dieser Stelle, lieber elektrisch mit einem kleinen Sicherheitsabstand und dann sollte dieses Problem zumindest schon mal nicht auftreten.
Okay.
Was man auch in dem Zusammenhang, wo man da sehr aufpassen muss, manche Jungs haben ja auch Feigwarzen, also so kleine, die heißen Kondylome, ne, das sind kleine Hautwarzen, oder es gibt noch andere warzenartige Gebilde, die heißen Mollusken, die sind eher flach und rund, diese Feigwarzen sind eher so zipflig auch. Und wenn man da mit dem Rasierer eine köpft, ne, dann kann es tatsächlich sein, dass man im gesamten Genitalbereich diese Viren verbreitet und dann so einen flächigen Befall von mit diesen Feigwarzen provoziert.
Die gibt's glaube ich, auch an anderen Körperstellen, ne? Die sind nicht, oder? Die Die kann man überall am Körper haben, ne?
Ja, theoretisch kann man die an vielen Stellen haben, aber die treten am häufigsten im Genitalbereich auf. Das ist auch bei unserem, glaube ich, übernächsten Thema. Wir gehen ja jetzt zu den Geschlechtskrankheiten. Mhm. Das ist eine Geschlechtskrankheit, eine viral bedingte Geschlechtskrankheit. Und da müssen wir ganz intensiv drüber sprechen, weil es bei den Frauen zu schwerwiegenden Veränderungen am Gebärmutterhals führen kann, diese Viruserkrankung. Und das ist dann wirklich ein ernstes Thema. Also das, wir haben ja bis jetzt immer so die Sachen besprochen hier, die entweder normal sind oder die halt die Jungs so ein bisschen selber provozieren mit zu viel Hygiene oder intensiver Rasur. Das ist jetzt wirklich eine Erkrankung, die ist sehr, sehr ernst zu nehmen und da müssen wir dann extra Folge ausführlich drüber sprechen.
Okay, was haben wir noch auf der Liste?
Bleiben wir bei den Geschlechtskrankheiten. So ein bisschen gibt es ja auch noch andere Sachen da unten, wenn zum Beispiel so kleine Bläschen auftreten, was würdest du dann denken, was das sein könnte?
Kleine Bläschen kenne ich nur von der Lippe, dann werden die auch manchmal größer.
Ja,
wie heißt Volltreffer, das? Herpes?
Ja, Herpes, genau. Gibt es im Genitalbereich, ist ein anderer Virusstamm, also im Gesicht ist es HSV1, ne? Bist du HSV-Fan?
Nein. Oder,
nein. Pauli? Nein. Gar kein Fußballfan.
Fortuna Düsseldorf.
Ach ja, Fortuna.
Also diese Sendung haben wir aufgezeichnet, als Fortuna 1-1 gegen Augsburg spielte. Und ich noch nicht, also für alle Hörer, die es nachher hören, ich weiß in diesem Moment noch nicht, was mit meiner Fortuna am nächsten Spieltag passiert, ob sie in die zweite Liga wandert. So viel
sei natürlich da nicht. Natürlich nicht.
Ich hoffe.
Ach, ich drück dir die Daumen, Jochen. Stimmt, Fortuna, ich erinnere mich.
Ja.
Okay. HSV waren wir. Also HSV1 macht den Lippenherpes, grob gesagt HSV2, also zweite Liga, HSV2 unten macht den Genitalherpes. Und um das komplett zu machen, also wir haben jetzt zwei Viruserkrankungen im Genitalbereich, machen wir noch die Bakterien dazu und die machen typischerweise Ausfluss aus der Harnröhre vorne raus. Das ist dann Thema beim nächsten Mal. Also. So, jetzt haben wir.
Das ist eine interessante Folge nächstes Mal.
Wieso? Hm?
Ja, du bist das schon so, du bist halt, Arzt. Du bist halt Arzt.
Immer noch, ich bin Laie. Geht immer noch nah. Ja, okay.
Ja,
ich hoffe, es sind immer noch
Dinge, die nicht zu meinem täglich Brot gehören.
Ich hoffe, wir muten unseren Zuhörern nicht zu viel zu, wobei ich bis jetzt noch keine Beschwerden gehört habe, dass wir da jetzt zu sehr ins Eingemachte gehen. Aber ja, es ist ja wichtig, weil es gibt ja, also gerade die bakteriellen Geschlechtskrankheiten, du wirst dich wundern beim nächsten Mal, was ich da für Zahlen auftischen werde. Also da muss drüber gesprochen werden. Das geht nicht anders. Ja?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und wenn, dann in der Pinkelpause.
Absolut.
So, jetzt machen wir aber hier noch schnell zu Ende, damit wir, weil du musst ja gleich noch Sportschau gucken.
Nein. Okay, so,
was haben wir noch? Vorhaut. Auffällig. Hatten wir eben noch kurz drüber gesprochen, über die Vorhaut, dass manchmal der Beschneidungswunsch existiert. Es gibt auch den Fall, wo man beschneiden muss. Das ist nämlich bei einer Vorhautenge, einer Phimose der Fall. Nochmal ein schönes Thema, ne? Also wenn die Vorhaut im erregierten Zustand nicht hinter die Eichel schmerzfrei zurückgeht, spricht man von einer Phimose. Oder weiterer Punkt, an der Unterseite des Penis gibt es ja das Bändchen, wo die Vorhaut mit der Eichel verbunden ist. Und das ist manchmal auch zu kurz oder kann beim Geschlechtsverkehr einreißen, dann vernarben. Dann entsteht da auch so ein kurzes Bändchen, ein sogenanntes Frenulum breve. Und das ist häufig auch behandlungsbedürftig.
Bei solchen Vorhautverengungen, das tritt dann auch, das merkt man dann auch relativ früh oftmals, ne? Also da sind die Kinder schon so 5, 6, 7 Jahre alt, ne? Und
genau, also es gibt da auch wieder mehrere Altersgipfel, also die ganz, bis zum dritten Lebensjahr kann man sagen, ist das normal, dass die Vorhaut noch nicht zurückgeht, sondern dass die Eichel bedeckt. Dann fängt die sich an zu lösen. Und wenn das sagen wir mal, bis Schuleintritt nicht vollständig passiert ist, dann helfen wir in der Regel so mit Salben und ein bisschen mobilisieren und so weiter ein bisschen nach. Und manchmal muss man auch beschneiden in dem Alter, so in dem zwischen 3 und 6, grob gesagt.
Das ist dann eine Operation, eine richtige, ne?
Genau. Und dann kommt noch mal dieses Alter, wo wir jetzt drüber reden, die jungen Männer, wo dann sich herausstellt, wenn die in Kampfeinsatz gehen, dass das dann doch ein bisschen zu eng ist, ne? Und dann gibt's noch mal einen Altersgipfel bei den älteren Diabetikern vor allem. Durch eine Zuckererkrankung kommt es zu wiederholten Entzündungen, Vernarbungen und dann eine Verengung. Das ist noch mal so ein ganz typischer Teufelskreis, der dann bei älteren Diabetikern entsteht.
Okay.
So. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir lassen es dabei, oder?
Und willst du Rücksicht auf mich nehmen?
Ja, ich merke schon, du bist so, so siehst, glaube ich, in deinem Stuhl zusammen.
Ja, es ist schon. Für dich ist das ja alles, wenn du so erzählst, ich finde das bewundernswert. Und das und Ausschluss. Und, aber für einen normalen Menschen wie mich sind das alles Dinge, die stelle ich mir dann gerade bildlich vor und sehe das nicht jeden Tag und dann.
Ja, du denkst dann aber auch immer an dich, du überträgst das dann auf dich und das ist ja der Fehler. Ich bin ja immer am stumpfen Ende des Skalpells, verstehst du? Und deshalb ist das für mich halt Alltag. Ja, und man muss eine gewisse Empathie natürlich auch mitbringen, aber ich nehme das jetzt nicht so zu Herzen, dass ich bei jeder Vorhautenge dann Weinkrampf bekäme. Ja.
Da könntest du ja, glaube ich, auch gar nicht arbeiten.
Genau. Genau. So, was noch? Quiz auflösen.
Die Quizfrage müssen wir auflösen. Ich habe ja meine Antwort, also nochmal die Frage, wie viel Ejakulation hat ein Mann im Leben? Ich habe ja durchgerechnet und bin auf 10.000 gekommen.
Jo. Ist eine mutige Ansage. Da gibt es auch wieder, da braucht man wieder eine gewisse Ambiguitätstoleranz bei der Antwort. Das haben wir ja schon häufiger gehabt. Ne? Du hast ja auch schon häufiger gefragt, so wenn ich jetzt 2 Bier trinke, bin ich dann impotent? Oder wenn ich halbe Flasche Olivenöl trinke, bin ich dann potenter und so weiter. Das kann man alles nicht so ganz sauber einordnen. Da ist halt die Variation sehr hoch. Aber schon Martin Luther hat gesagt, in der Woche Zwier sind im Jahre 104. Also der ist so von 2-mal die Woche ausgegangen, kam dann auf 104 im Jahr. Du hast eben mit 60 Jahren gerechnet, also irgendwo über 6.000 würde man dann, wenn man Martin Luther glauben darf, würde man da ansetzen. Aber 10.000 ist wahrscheinlich auch nicht so unrealistisch.
Also ich würde mal sagen, solche Leute gibt's dann auch. Bestimmt. Wie aus dem HC-Business.
Genau. Genau, das genaue Zitat von Luther soll übrigens gewesen sein, in der Woche Zwier sind im Jahre 104 und es schadet weder ihm noch ihr.
Oh, hervorragend.
Ja, also auch für die weiblichen Zuhörer, es ist nicht schädlich. Ne?
Ach, es gibt doch, glaube ich, schöneres Schlusswort, als mit Luther zu enden. Was ist das denn? Das ist ja perfekt.
Nächstes Chris, Mal enden wir mit Beethoven, kann ich dir jetzt schon sagen.
Muss ich singen? Nee, muss ich Instrument spielen, meine ich? Nein?
Okay. Nee.
Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Da haben wir ja schon ein bisschen einen Ausblick gegeben. Da geht es um Geschlechtskrankheiten. Ich muss mich bis dahin nochmal regenerieren.
Ja, von jetzt von Fortuna oder von den heutigen Folgen? Oder beiden?
Von beidem.
Von beidem. Gut, mein Lieber.
Okay, Chris. Schönen Gruß nach Aachen.
Schönen Gruß nach Hamburg.
Ebenso.
Bis bald. Tschüss. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.